Willkommen zurück zu einer neuen Episode von Hör mal, der Living and Working City Talk. In unserer heutigen Folge dreht sich alles um das spannende Thema Gesundheitsimmobilien und deshalb habe ich auch Nikolai Schmidt zu Gast. Er ist Head Transaction Healthcare bei uns im Haus. Hi Nico, schön, dass du heute den weiten Weg von Hamburg zu uns nach Frankfurt gefunden hast.
Vielen Dank für die Einladung.
Bevor wir starten, möchte ich nochmal ganz kurz zusammenfassen, worum es in unserer heutigen Episode hauptsächlich gehen wird. Zunächst möchte ich gerne von dir erfahren, was wir beim Living and Working unter Gesundheitsimmobilien verstehen, wie du zum Thema Gesundheitsimmobilie gekommen bist und was dich an diesem Immobiliensegment besonders begeistert. Und zum Schluss würde ich mich freuen, wenn du uns ein paar Insights von dem Ankauf unserer Gesundheitsimmobilie in Hamburg-Bergedorf geben könntest. Das ist ja auch ein Objekt, das du mit deinem Team mit angekauft hast. Starten wir mit der ersten Frage. Was verstehen wir denn beim Living and Working unter dem Thema Gesundheitsimmobilie, Nico?
Also tatsächlich verstehen wir nicht nur beim Living and Working, sondern bei der ganzen Swiss Life Gruppe unter Gesundheitsimmobilien die vollstationäre Pflege, das betreute Wohnen mit Service, Tagespflege und auch Ärztehäuser, also auch ambulante gesundheitliche Versorgung. Und der Schwerpunkt liegt definitiv auf dem gerontologischen Aspekt, sprich Pflege und betreutes Wohnen.
Also ein breites Spektrum, wenn man so will, und auch eine Nutzungsart, die ja bei offenen Immobilienfonds so gar nicht so weit verbreitet ist. Wir sind der einzige offene Immobilienfonds aktuell am Markt, bei dem Privatanleger eben an dem Erfolg von Gesundheitsimmobilien überhaupt partizipieren können. Nico, ihr habt ja ein Team, das eben darauf spezialisiert ist, ausschließlich Gesundheitsimmobilien anzukaufen. Erzähl doch mal, wie groß ist denn das Team? Wo seid ihr lokalisiert? Und ja, wie kommt ihr an die Immobilien ran?
Wir sind tatsächlich in den letzten 2-3 Jahren extrem stark gewachsen, dadurch, dass wir relativ viel erfolgreich ankaufen konnten. Nicht ausschließlich für den Swiss Life Living and Working, sondern auch für andere Vehikel, die wir bei Swiss Life betreuen, aber natürlich auch mit einem Fokus auf den Living and Working. Wir haben mittlerweile ein Team aufgebaut von 22 Kolleginnen und Kollegen, die sich ausschließlich mit Transaktionen, kaufmännischen und technischen Asset Management beschäftigen, und besonders an Bedeutung gewonnen hat in den letzten 2-3 Jahren auch das kaufmännische technische Asset Management. Transaktionen ist aufgrund der aktuellen Marktlage, zu der ich später auch nochmal kommen werde, hat ein bisschen an Bedeutung verloren, beziehungsweise befindet sich gerade in einer etwas abgeschwächten Phase. Aber die Kolleginnen Kollegen müssen mittlerweile relativ viele Objekte betreuen. Wir haben in den letzten 3 Jahren über 60 Objekte eingekauft, was für den Healthcare-Markt, für das Healthcare-Segment, insbesondere in Deutschland, sehr viel ist. Man muss auch sagen, die Transaktionen bei Healthcare-Immobilien, Pflege, betreutes Wohnen, Ärztehäuser sind in der Regel relativ kleinvolumig. Das heißt, wir haben Volumina zwischen 8 und 15 Millionen Euro pro Transaktion, haben aber in den letzten 3 Jahren fast 1 Milliarde Euro an Investments getätigt, was tatsächlich auch im nationalen Vergleich mit den Wettbewerbern relativ viel ist. Und dadurch, dass wir halt auch Portfolien angekauft haben, ist eine der großen Herausforderungen aktuell in allen unseren Fonds, aber auch im Swiss Life Living and Working, eben die Optimierung des Bestandes, jetzt auch ESG-konforme Ertüchtigung der Immobilien, Mietvertragsverlängerungen etc. und praktisch die Weiterentwicklung unseres Portfolios.
Mhm. Wow, das sind ja einige Kolleginnen und Kollegen, die du da praktisch im Team hast. Aber ich glaube, so eine Größe braucht man eben auch, um eben auch am Markt die passenden Immobilien finden zu können, den Markt zu screenen, bearbeiten zu können. Weil ich nehme an, das ist ja auch ein Netzwerkgeschäft, dass man eben möglichst schnell agiert, aber trotzdem auch den Weitblick hat, hier die richtigen Immobilien herauszufiltern.
Absolut. Also trotzdem sich der Markt für Gesundheitsimmobilien in Deutschland immer weiter institutionalisiert hat und auch besonders während der Pandemie immer mehr Wettbewerber auf den Markt gekommen sind, weil sie gesehen haben, dass Gesundheitsimmobilien relativ resilient sind, was zum Beispiel eine Pandemie angeht. Trotzdem handelt es sich nach wie vor um ein Nischengeschäft, also auch was die möglichen Transaktionsvolumina und auch das verfügbare Angebot angeht.
Ja.
Und dementsprechend befinden wir uns hier in einem relativ kleinen Markt mit überschaubaren Akteuren. Und es ist tatsächlich, man nennt das gerne mal so eine Healthcare-Familie, die sich in Deutschland bewegt und regelmäßig zu Veranstaltungen trifft und austauscht etc. Und da muss man einfach mit dabei sein. Da sind wir von Anfang an dabei, weil wir ja auch praktisch einer der Pioniere auf dem deutschen institutionellen Healthcare-Investment-Markt waren. Wir investieren ja schon seit 2006 in Gesundheitsimmobilien, haben praktisch dieses institutionelle Geschäft in Deutschland mit aufgebaut. Und dementsprechend haben wir auch eigentlich alle Akteure, seien es Projektentwickler, Makler, Betreiber, tatsächlich schon sehr eng in unser Netzwerk aufgenommen, pflegen die Kontakte regelmäßig. Und das macht sich auch bezahlt, insbesondere hinsichtlich Sourcing neuer Angebote, dass zum Beispiel Betreiber direkt auf uns zukommen und nach neuen Standorten fragen, die sie gerne selber belegen würden, dass Projektentwickler direkt auf uns zukommen, weil sie gute Erfahrungen mit uns als Transaktionsmanager bzw. Investor gemacht haben. Und dadurch umgehen wir natürlich auch die harten Bieterwettbewerbe, die sonst auf dem Markt öffentlich stattfinden. Und wir haben dadurch auch bessere Möglichkeiten, einen akzeptablen Preis zu erzielen.
Also spielt sozusagen auch Reputation, also Reputation von Swiss Life Asset Managers eine Rolle beim Ankauf?
Absolut, absolut. Wir haben uns mittlerweile für uns sehr guten Namen gemacht, in dem Sinne, dass wir halt eine hohe Transaktionssicherheit und Belastbarkeit unserer Aussagen haben. Und wir sind vielleicht nicht diejenigen, die immer gleich den allerhöchsten Preis bieten für Immobilien, aber den Preis, den wir bieten, den halten wir in der Regel auch bis zum Notar, bis zum Signing. Es sei denn, in der Due Diligence und unserer Ankaufsprüfung ergeben sich irgendwelche ganz schwierigen Konstellationen, ganz schwierigen Themen, die nochmal wirtschaftlich wie auch immer Berücksichtigung finden müssen, dann muss man das Buch natürlich nochmal wieder aufmachen. Aber ansonsten sind wir in unserer Vorprüfung schon so erfahren und auch detailliert, dass wir schon zum relativ frühen Zeitpunkt sagen können, was der Kaufpreis ist. Und das ist im Markt mittlerweile sehr gut angekommen und wird auch geschätzt. Und dementsprechend haben wir uns teilweise auch bei größeren Transaktionen in der Vergangenheit gut gegen Wettbewerber durchsetzen können, die am Anfang viel mehr geboten haben als wir, aber die halt einfach als weniger belastbar eingestuft wurden und vielleicht auch weniger liquide.
Ihr sitzt in Hamburg. Gibt es da einen Hintergrund? Ist in Hamburg besonders, sind da viele Anbieter oder ist es eher zufällig, dass ihr in Hamburg sitzt?
Ich glaube, das ist tatsächlich historisch gewachsen, so ein bisschen. Ja. Auch das Hamburger Netzwerk. Also es gibt tatsächlich auch sehr viele weitere Asset Manager in Hamburg. Und wir kommen alle aus einer Schmiede, kann man sagen. Okay. Wir waren damals alle zusammen, da komme ich vielleicht so ein bisschen zum Thema auch nochmal, wie mein Werdegang ist.
Ja.
Wir kommen alle von der HSH Real Estate. 2006 habe ich da als Student noch ein Praktikum gemacht und das erste Mal mit dem Thema Pflegeimmobilien Bekanntschaft gemacht und da als Werkstudent mit reingerutscht und den allerersten Ankauf damals, weiß ich noch ganz genau, auch mit ganz vielen Fehlern und Lessons learned, die wir da gehabt haben, vollzogen und mit begleitet. Das war eine super Sache und wirklich sehr lehrreich. Und dieser Kreis, der hat sich dann immer weiterentwickelt. Wir sind dann später nochmal in verschiedene Richtungen ausgeschert. Ich bin in die Projektentwicklung gegangen. Andere Kolleginnen und Kollegen sind dann in dem Bereich geblieben oder haben nochmal was ganz anderes gemacht. Und irgendwann hatte man so das Gefühl, finden sich alle wieder zusammen. Ja. Und unter anderem dann eben auch bei Swiss Life, beziehungsweise damals war es noch Corpus Sireo, sind wir dann wieder zusammengekommen und haben unsere Erfahrungen, die wir zwischenzeitlich gesammelt haben, dann eingebracht, also wirklich ein interdisziplinäres Team geschaffen, was total super war, was uns auch total nach vorne gebracht hat und uns auch den Erfolg der letzten Jahre eigentlich beschert hat. Ja. Deswegen, das ist jetzt nicht der einzige Grund, warum es in Hamburg diesen Fokus gibt, aber auf jeden Fall gibt es einige, die tatsächlich von der HSH Real Estate damals gekommen sind und jetzt mittlerweile eben in dem Bereich auch für Swiss Life arbeiten.
Also ist der Funke der Begeisterung sozusagen schon im Studium von der Gesundheitsimmobilie auf dich übergesprungen und hat dich seitdem nicht losgelassen, wenn man so will.
Ja, Funke der Begeisterung. Also ehrlich gesagt, ich bin damals mehr oder weniger durch Zufall an dieses Praktikum bei der HSH gekommen. Also mein Hintergrund, ich habe Stadtplanung studiert.
Ja.
Mit Schwerpunkt Immobilienwirtschaft und Projektentwicklung. Dieser Schwerpunkt hat sich aber auch erst aus diesem Praktikum entwickelt. Also eigentlich bin ich als ahnungsloser Stadtplanungsstudent, der mit diesen ganzen wirtschaftlichen Themen gar nichts zu tun hatte bis zu dem Zeitpunkt, bin ich zur HSH gekommen und war offen für neue Themen und dieses Thema Gesundheitsimmobilien, da wurde ich dann erstmal reingesteckt und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass ich das sehr interessant finde, weil auch beim Thema Gesundheitsimmobilien teilweise andere Mechanismen, auch bei der Standortauswahl, bei der Refinanzierung etc. Greifen. Das war für mich einfach spannend und habe ich weiter begleitet, wie gesagt, ein Jahr. Und danach bin ich dann nochmal in die Projektentwicklung gegangen und habe dort ja letztendlich meine Erfahrung direkt an der Immobilie gemacht, also nicht nur übergeordnet auf Portfolioebene etc., sondern wirklich mal alle Facetten der Immobilie, ich sag mal von der Grundstücksbeschaffung bis zur Fertigstellung kennengelernt, was mich auch tatsächlich sehr viel weitergebracht hat, also wirklich in meinem Horizont und Verständnis vom Markt und von den Immobilien und was mir auch insbesondere geholfen hat, wenn wir Projektentwicklungen ankaufen, also Immobilien, die tatsächlich noch nicht fertiggestellt sind oder noch gar nicht im Bau sind, diese einfach auch besser bewerten zu können hinsichtlich ihrer Umsetzungswahrscheinlichkeit und Qualität. Und deswegen empfehle ich auch jedem, der sich in dem Bereich irgendwann, also der Gesundheitsimmobilien, vertiefen will, ein Stück weit im Vorfeld auch andere Bereiche kennenzulernen, um einfach auch einen gewissen Weitblick zu haben und ein Wissen über die Immobilie, auf das er oder sie zurückgreifen kann. Das ist auf jeden Fall total wichtig, weil man sonst teilweise von den Anbietern auch irgendwelche Dinge vorgesagt bekommt, so und so und so wird das Projekt laufen und man kann es selber gar nicht richtig einschätzen. Und wenn man selber mal diese Schritte durchgemacht hat, insbesondere bei Projektentwicklung, dann ist das halt einfach besser möglich, hier eine vernünftige Einschätzung vorzunehmen.
Nico, wie geht ihr denn beim Ankauf von Gesundheitsimmobilien jetzt exemplarisch am Living and Working vor? Spielt da vielleicht auch das Thema Unterversorgung in gewissen regionalen Segmenten eine Rolle?
Also das ist tatsächlich das, wovon ich gerade gesprochen habe, was die Besonderheit bei Gesundheitsimmobilien ist im Vergleich zu anderen Assetklassen. Und zwar kommt es hier nicht vorwiegend auf die Zentralität oder die Größe des Standortes an, sondern auf die spezifische Bedarfssituation für die Versorgung, die dort gewährleistet werden soll. Sei es vollstationäre, pflegebetreutes Wohnen oder eben auch ärztliche, ambulante Versorgung. Im Übrigen, also Kliniken klammern wir bei unserem Gesundheitsimmobilienbegriff bewusst aus, gehören zwar zu Gesundheitsimmobilien, sind für uns aber nicht im Investitionsfokus, weil das Marktsegment noch schlechter institutionalisiert ist, noch undurchsichtiger ist und auch die Refinanzierung der Krankenhäuser mehr als wackelig ist in der Regel. Hier wird ja auch sehr viel konsolidiert und dementsprechend ist der Markt für uns einfach nicht attraktiv.
Kommunalpolitik wird da wahrscheinlich auch eine Rolle spielen.
Kommunalpolitik, genau. Ja. Und auch die Drittverwendungsfähigkeit solcher Häuser ist natürlich extrem eingeschränkt. Deswegen fokussieren wir uns, wenn wir um normale ärztliche, ambulante Versorgung sprechen, fokussieren wir uns eben auf Gesundheitszentren, Ärztehäuser etc. Ja, obwohl da auch die Begrifflichkeiten, also es gibt keine scharfe Abgrenzung zum Beispiel zwischen einem Gesundheitszentrum oder ein Ärztehaus. MVZ ist nochmal eine Spezialität, aber im Grunde kann man das Ganze unter dem Begriff Ärztehaus zusammenfassen. Mhm. Letztendlich gehen wir bei einem potenziellen Ankauf von Gesundheitsimmobilien was die Prozessschritte angeht, gar nicht großartig anders vor, als es bei den Asset-Klassen, zum Beispiel Resi, Retail oder Office oder dergleichen der Fall ist, sondern auch wir kriegen natürlich die Angebote rein, checken sie und fragen die Portfolio-Manager ab, ob sie theoretisch Interesse haben, für ihre Vehikel die Objekte einzukaufen, geben auch schon eine entsprechende Kaufpreisindikation ab, die wir für richtig halten. Und wie gesagt, wir betrachten im Fokus gleich von Anfang an die spezifische Bedarfssituation. Das heißt, sind zusätzliche Pflegeplätze am Standort notwendig? Kalkulatorisch sollte das nicht der Fall sein. Gucken wir, wie ist der Wettbewerb aufgestellt? Sind die Häuser, die in der Umgebung im Wettbewerb sind, vielleicht auch schon alt und abgängig? Das heißt also, trotz kalkulatorischer Auslastung oder Vollauslastung ist man in der Lage, ein weiteres Haus zu bauen bzw. zu eröffnen. Und das Gleiche gilt auch für das betreute Wohnen. Ähnlich, da guckt man sich auch die Versorgungssituation an, obwohl es hier nicht so ganz einfach ist, eine Standortanalyse zu machen, weil das betreute Wohnen von der Begrifflichkeit sehr breit gefasst ist. Mhm. Das heißt also, das kann einfach nur eine barrierefreie Wohnung sein, das kann eine Wohnung mit Concierge am Eingang sein, mit gewissen Services, die man angeboten bekommt, aber alle total freiwillig sind. Oder es gibt auch diese integrierten Konzepte, die immer beliebter werden, dass ein Betreiber eine komplette Anlage anmietet und nicht nur diese Wohnungen, die betreuten Wohnungen anmietet, sondern auch gleichzeitig eine Tagespflege, ambulant betreute Wohngemeinschaften, einen ambulanten Dienst etc. vor Ort hält und somit sozusagen die gesamte Wertschöpfungskette abklappert. Mhm. Da es da so unterschiedliche Begrifflichkeiten gibt beziehungsweise fehlende Abgrenzungsmechanismen, ist eine Betrachtung des Bedarfs und eine Bedarfsanalyse bei betreuten Wohnungen nicht ganz so einfach, wie es bei der vollstationären Pflege der Fall ist. Mhm. Aber der Markt wird immer durchsichtiger. Also man kriegt durch Datenerhebung immer mehr den Überblick darüber, wie viele wirklich betreute Wohnanlagen, also diese integrierten Konzepte, nach denen wir im Übrigen auch vorzugsweise suchen, wie die dann auch tatsächlich verortet sind im Wettbewerb. Ja, und bei den Ärztehäusern, da gibt es natürlich auch spezifische Bedarfe, die wir ermitteln, besonders für niedergelassene Ärzte. Da schauen wir im Vorfeld, wie tatsächlich die einzelnen Fachdisziplinen im Einzugsgebiet beziehungsweise im KV, also Kassenärztlichen Vereinigungsbezirk, belegt sind. Im städtischen Raum ist es oftmals so, dass tatsächlich gar keine neuen Zulassungen möglich sind und dementsprechend, zum Beispiel wenn wir uns Projektentwicklungen angucken, es relativ schwierig ist, neue Projekte zu initiieren, da man nicht einfach Ärzte, zumindest wenn es niedergelassene Ärzte sind, aus irgendeiner Region Deutschlands zu holen, sondern die müssen tatsächlich auch ihren Sitz, ihren zugelassenen KV-Sitz direkt in dem Bereich haben, wo die Projektentwicklung stattfinden soll. Ja. Und dann muss es auch entsprechend Nachfolgeregelungen geben für Ärzte, die vielleicht ihren Sitz aufgeben. Das muss mit den Mietverträgen, mit dem Auslaufen der Mietverträge übereinstimmen. Also so, dass viele Faktoren zusammenkommen müssen, damit ein Ärztehaus überhaupt gebaut wird und damit es entsprechend bestückt werden kann mit den entsprechenden Fachdisziplinen. Und aber sobald man Ärztehäuser hat und die Ärzte als Mieter gewonnen hat, ist es auch eine sehr, sehr stabile und sehr attraktive Immobilie, da Ärzte in der Regel sehr immobil sind. Mhm. Das heißt also, hat sich ein Arzt einmal für einen Standort entschieden, bleibt er da auch über die, in der Regel mieten sie mindestens 10 Jahre an, aber auch darüber hinaus und versucht sich eher, sofern Anpassungsbedarf besteht, in den eigenen 4 Wänden nochmal zu optimieren, anstatt den Standort zu wechseln.
Wegen dem lokalen Patientenstamm
wahrscheinlich. Wegen dem lokalen, genau, Patientenstamm, weil sie teilweise auch sehr große Investitionen, zum Beispiel auch der Radiologe mit seinen MRTs, CTs etc. in die Räumlichkeiten getätigt haben und sich einfach an dem angestammten Ort dann auch weiterentwickeln wollen und dort bleiben wollen. Also die sind tatsächlich sehr, sehr Immobilien, was für Investoren und für den Cashflow natürlich sehr positiv ist. Das sind so ein bisschen die Spezifika der einzelnen, ich sag mal, Gesundheits-Asset-Klassen im Ankauf selbst. Was den Prozess angeht, gehen wir natürlich auch klassisch durch die Due Diligence, sobald wir die Freigabe von unseren internen Vehikeln haben und auch mit dem Verkäufer eine vernünftige Basis gefunden haben. Sollte diese Due Diligence keine Katastrophen hervorbringen, auf welcher Ebene auch immer. Wir machen ja die technische, die juristische, die kommerzielle DD, die steuerliche DD wird auch immer wichtiger. Dann geht es weiter, dann wird der Kaufvertrag verhandelt und im besten Fall schaffen wir es dann in der Regel, ja, ich sag mal mittlerweile zwischen 8 und 16 Wochen ist so ein Ankaufsprozess dann auch zum Notar zu gehen. Mhm. Klingt jetzt erstmal relativ einfach, ist aber mit sehr, sehr vielen Meilensteinen verbunden. Ja. Das Ganze entwickelt sich aus unserer Sicht immer spiralförmig nach vorne. Mhm. Aber ja, also das macht es auch spannend und lebendig, auch für die Kolleginnen und Kollegen, die im Transaktionsmanagement arbeiten.
Ja. Nico, welche Gründe sprechen denn aktuell für Investoren dafür, in Gesundheitsimmobilien neben den von dir genannten Gründen zu investieren? Living and Working richtet sich ja nach Megatrends aus. Ich nehme an, das wird wahrscheinlich auch einer der wesentlichen Punkte sein, warum es aktuell sehr spannend ist, in Gesundheitsimmobilien zu investieren.
Genau, nicht nur aktuell, sondern schon seit es die Immobilien-Asset-Klasse institutionalisiert gibt und es entsprechendes Angebot gibt, liegen die Vorzüge des Investments eigentlich auf der Hand. Es sind eben langfristig ausgerichtete Immobilien, die ganz klar befeuert werden oder deren Nutzung befeuert wird vom demografischen Wandel beziehungsweise demografischen Entwicklung. Wir werden alle immer älter. Dadurch gibt es aber auch immer mehr Krankheitsbilder, die im Alter behandelt werden müssen. Da kommt dann eben wieder insbesondere die vollstationäre Pflege oder das Ärztehaus ins Spiel. Betreutes Wohnen ist eher so eine Vorstufe. Zum betreuten Wohnen entscheiden sich in der Regel die Bewohnerinnen und Bewohner auch noch selber aktiv. In der vollstationären Pflege sind es dann oftmals die Angehörigen. Aber eben durch diese demografische Entwicklung, dass wir immer älter werden, dass immer mehr Pflegeplätze benötigt werden oder alternative Angebote zur Pflege, was jetzt vielleicht irgendwo auch so ein Zwischenschritt zwischen der häuslichen Versorgung und der vollstationären Pflege, eben verschiedene Bereiche oder Formen des betreuten Wohnens angeht. Das gewinnt immer weiter an Bedeutung und da der Bedarf immer weiter steigt, brauchen wir auch immer mehr Immobilien, die entsprechend bewirtschaftet werden müssen. Die Betreiber, insbesondere bei der vollstationären Pflege und beim betreuten Wohnen, mieten in der Regel 20 Jahre plus, also Festlaufzeit. Dementsprechend wird dem Investor natürlich auch ein langfristiger, gesicherter Cashflow in Aussicht gestellt. Und in der Regel haben die Mietverträge auch eine vernünftige Indexierung. Ich will jetzt sagen, nicht gut. Also es ist jetzt nicht 100% angepasst an den VPI, aber zumindest ein Stück weit geht die Rendite auch immer weiter nach oben während der Laufzeit. Und das sind eigentlich so die klassischen Hauptgründe, weshalb man in Gesundheitsimmobilien, zumindest pflegebetreutes Wohnen, investiert. Über die Ärztehäuser habe ich ja gerade schon ein paar Worte verloren. Ärzte sind eben auch sehr, sehr stabile und insbesondere auch bonitätsstarke Mieter. Ja. Also hier hat man eigentlich auch so gut wie nie Mietausfälle. Und dementsprechend, klar, da hat man vielleicht noch mal ein bisschen mehr im Asset Management zu tun, weil Ärztehäuser eher eine kleinteiligere Mieterstruktur haben. Hier haben wir Einheiten von, ich sag mal, zwischen 100 Quadratmeter für einen Zahnarzt bis zu 400-500 Quadratmeter für eine Gemeinschaftspraxis oder Radiologie können auch gerne mal 600-700 Quadratmeter sein. Da ist im Asset Management ein bisschen mehr zu tun, weil es ein Multitenant-Objekt ist. Aber bei der vollstationären Pflege zum Beispiel ist es auch so, dass vielfach auch die Instandhaltung, Instandsetzungsarbeiten direkt vor Ort von dem Hausmeister-Service, von dem Haustechniker des Betreibers übernommen werden. Dementsprechend sind wir als Eigentümer nur für Dach und Fach, also wirklich für die äußere Hülle zuständig. Und das macht es natürlich auch im Asset-Management recht angenehm.
Ja. Also der Bedarf an Gesundheitsimmobilien, man kennt es vielleicht auch aus dem privaten Bereich. Also ich habe ein persönliches Beispiel, meine Oma, Die ist über 90 Jahre alt. Die ist auch noch fit, lebt im eigenen Haus hier im Taunus. Mhm. Hat aber gesagt, sie wäre auch bereit, praktisch in eine Seniorenresidenz zu gehen, barrierefrei ausgestaltet. Und da haben wir vor mehreren Jahren gemeinsam mit ihr sie da auf die Listen setzen lassen und bis heute noch keine Rückmeldung bekommen. Mhm. Also da merkt man einfach, dass gerade in Metropolregionen, denke ich auch, es hier durchaus sinnhaft ist, aktiv zu sein als Investor und natürlich dann auch zum gewissen Punkt das gewisse Vorteile für die Nutzer dann bringt, wenn mehr Angebot am Markt vorhanden ist.
Absolut. Da muss man dann natürlich auch nochmal schauen, für was ist die Anmeldung erfolgt? War es eher tatsächlich schon wie vollstationäre Pflege oder für eine Anlage des betreuten Wohnens, was ich jetzt erstmal unterstelle? Genau. Ja. Und da sind die Angebote tatsächlich auch noch übersichtlicher aktuell, als es in der vollstationären Pflege ist. Die vollstationäre Pflege war schon immer etwas ausgeprägter, in Anführungsstrichen. Mittlerweile werden viele neue Projekte für betreutes Wohnen gebaut, also wirklich so Wohnen mit optionalen Services, dass man halt nicht die Rundumversorgung hat, pflegerische Versorgung und auch keine eigene Wohnung, sondern nur noch ein Zimmer, was auch nicht mehr abschließbar ist. Im betreuten Wohnen ist man ja praktisch auch noch ein Stück weit selbstbestimmt.
Berichte doch mal von unserem aktuellen Ankauf in Hamburg-Bergedorf. Also wir waren vor ein paar Wochen mit dem Team da, haben uns schon mal die Baustelle angeschaut, aber du hast da wahrscheinlich ein paar mehr Insights, die wir uns jetzt freuen, zu hören, was es da so Neues gibt.
Also der Ankauf selber erfolgte ja 2021 und das ist eine Projektentwicklung gewesen, die es auch schon sehr, sehr lange auf dem Markt gab. Also ich komme ja selber aus Hamburg und das Bergedorfer Tor. Als Gesamtquartier gab es schon relativ lange auf dem Markt. Ich glaube, das erste Mal wurde mir das Projekt angeboten, also als Gesamtprojekt, nicht nur für Ärztehaus und Pflege, was wir jetzt mit dem Living and Working angekauft haben, sondern als Gesamtquartier in 2016. Und seitdem ploppte dieses Projekt immer in regelmäßigen Abständen wieder auf und ich dachte schon, wenn so ein Objekt so oft beworben wird und immer noch kein Abnehmer hat, ob das jetzt so die richtige Entscheidung ist, was da wohl hintersteckt. Man hat ja auch nicht den kompletten Einblick in die Projektentwicklungsmodalitäten beziehungsweise Eigenheiten, da man selber nicht mit dabei war. Aber eben diese Zeit Folge und der Zeitablauf haben mir eher am Anfang ein schlechtes Gefühl gegeben gegenüber dem Projekt. Der Ansprechpartner war immer der gleiche. Und was mich dann auch wieder dazu bewogen hat, das Projekt weiter zu verfolgen, war tatsächlich die Tatsache, dass der Verkäufer am Kaufpreis während der gesamten Zeit gar nicht großartig gedreht hat. Das heißt, damals, 2016, war das Haus viel zu teuer für unsere Verhältnisse, für das, was wir dann auch renditetechnisch erwirtschaften mussten. Und praktisch ist das Projekt durch den Zeitablauf in die Marktphase reingelaufen, in der es dann wieder wirtschaftlich machbar war. So. Und wir haben dann noch ein bisschen verhandelt, aber auch nicht viel. Und haben dann eigentlich einen Preis für das Projekt. Man muss ja auch sagen, ist im Hamburger Osten, Bergedorf ist sehr kaufkraftstark, sehr wohlhabend und mitten im Zentrum mit sehr guten S-Bahn-Anschluss etc. Und jetzt steht das Projekt nach meinem Wissensstand kurz vor der Fertigstellung bzw. Übergabe im Sommer dieses Jahres.
Und Betreiber ist in dem Fall dann
Pro Seniore.
Ist auch ein großer Anbieter.
Pro Seniore ist definitiv genau einer der großen deutschen Betreiber. Und das Ärztehaus ist halt bestückt mit verschiedenen Fachrichtungen als komplementär.
Okay, aber das heißt natürlich, bei den Betreibern wird immer geschaut, haben wir mit denen schon mal Kontakt gehabt, beziehungsweise wie ist deren Reputation? Und nur dann, wenn ihr da wirklich zu 100% überzeugt seid, dann wird sozusagen angekauft.
Absolut.
Nikolai, noch eine persönliche Frage zum Schluss. Du bist ja relativ jung, aber wie ist das bei dir privat? Also als wir nach unserer Immobilie geschaut haben, habe ich tatsächlich so ein bisschen geguckt, so auf lange Sicht barrierefrei ausgestaltet. Jetzt haben wir ein rein Mittelhaus gekauft, da ist es leider so ein bisschen schwierig. Also sprich, das hat in meinem Fall nicht geklappt. Wie ist das bei dir, wenn man den ganzen Tag sozusagen mit dem Thema Gesundheitsimmobilien zu tun hat? Achtest du da im Privaten, wenn du mietest, kaufst, wohnst auch drauf oder ist das weniger der Fall?
Also tatsächlich kann man bei mir alle Haken setzen, die notwendig sind, um das Thema vernünftig zu abzufrühstücken.
Ja.
Ja? Aber totaler Zufall.
Okay.
Also absolut totaler Zufall. Ich wohne im Zentrum von Hamburg und wir hatten damals nach einer Wohnung geschaut, die einfach groß war, schön lichtdurchflutet und einfach so ein paar Komfortaspekte mit großer offener Küche etc. Das haben wir dann irgendwann gefunden. In Hamburg die Wohnungssuche ist sowieso schwer genug, deswegen musste man natürlich auch den ein oder anderen Kompromiss eingehen, aber grundsätzlich haben wir dann irgendwann eben eine Immobilie gefunden zur Miete.
Mhm.
Dann irgendwann guckte ich so um mich rum. Ich kannte das Quartier auch nur vage und guckte um mich rum und sah dann erstmal eine vollstationäre Pflegeeinrichtung direkt gegenüber. Dann habe ich eine Tagespflege gesehen, dann ein Mehrgenerationenwohnen, betreutes Wohnen. Also ich bin tatsächlich in einem Mehrgenerationenquartier gelandet, ohne dass ich mich dafür vorher irgendwie bewusst entschieden habe oder darauf geachtet habe. Und dann habe ich irgendwann zwischendurch auch mal meine Wohnung angeguckt und habe gedacht, wenn du jetzt irgendwann mal nicht mehr so könntest, auch mit dem Fahrstuhl und wenn du vielleicht auch einen Rollstuhl benötigst, geht das eigentlich alles? Und dann bin ich mal die Wege abgelaufen und gedacht, ja, eigentlich kannst du hier tatsächlich auch, bis es nicht mehr geht, bis du sozusagen so viel Pflege benötigst, dass es zu Hause nicht mehr gewährleistet werden kann, könntest du rein theoretisch in der Wohnung bleiben. Also tatsächlich habe ich in meiner aktuellen Wohnung alle Voraussetzungen, um lange dort auch leben zu können, also bis ins hohe Alter, bis es dann vielleicht irgendwann von der pflegerischen Versorgung, von der Gewährleistung der pflegerischen Versorgung durch einen ambulanten Dienst etc. nicht mehr möglich ist. Aber tatsächlich ist das mehr oder weniger zufällig passiert. Also ich habe mir damals, das ist jetzt 9 Jahre her, dass wir die Wohnung bezogen haben, habe ich mir noch nicht so starke Gedanken darüber gemacht, ob jetzt tatsächlich hier alles schon bis ins hohe Alter vorkonditioniert ist und ich tatsächlich bis zum letzten Tag in der Wohnung leben kann.
Ja.
Aber kurz nachdem wir eingezogen sind, habe ich mir mal mein Umfeld ein bisschen näher angeschaut und habe gemerkt, oh, eigentlich ist ja alles an Infrastruktur für Seniorinnen und Senioren hier vorhanden, was man sich so wünschen kann. Direkt gegenüber die vollstationäre Pflege, dann benachbart noch ein Mehrgenerationenhaus mit betreutem Wohnen, eine große Tagespflege. Also wirklich alles, was notwendig ist, um eine pflegerische und sonstige Versorgung von älteren Menschen darzustellen. Und dann bin ich zwischenzeitlich auch mal die Wohnung beziehungsweise den Weg in die Wohnung abgelaufen und habe gemerkt, oh, eigentlich könntest du hier auch komplett alles mit dem Rollstuhl bewerkstelligen. Du kannst direkt in den Fahrstuhl rein, du kannst direkt in die Wohnung rein. Die Wohnung hat auch keine Stufen. Also insofern grundsätzlich ist alles gegeben.
Mhm.
Aber es ist nicht so, dass ich damals bei der Entscheidung, diese Wohnung zu beziehen, diesen Aspekt extrem in den Vordergrund gestellt habe, sondern es hat sich tatsächlich ein Stück weit per Zufall ergeben, worüber ich natürlich jetzt auch ganz glücklich bin. Wer weiß, ich bin jetzt 41, ob ich da tatsächlich immer und ewig wohnen bleiben werde, aber aktuell sehe ich keine Veranlassung, das zu ändern. Was ich aber grundsätzlich empfehlen kann für unsere Generation beziehungsweise auch jüngere Generation, sich mit dem Thema, wie will ich später im Alter leben, schon etwas frühzeitiger auseinanderzusetzen, weil natürlich dieses Pflegen in der Familie oder durch familiäre Angehörige in dem Sinne nicht mehr gewährleistet wird beziehungsweise nicht mehr in die Gesellschaft, in die Zeit passt, durch die verschiedenen Lebensentwürfe, durch Kinder, die vielleicht auch im Ausland studieren oder in einer anderen Stadt einen Job annehmen etc. Das Leben ist so kurzweilig und vielschichtig geworden, dass mittlerweile die älteren Generationen eigentlich nicht mehr erwarten können, von den Kindern entsprechend gepflegt zu werden bis ins hohe Alter.
Also einfach im Alter selbstbestimmt leben zu können.
Genau, genau.
Ich glaube, das ist ein schöner Schluss. Nico, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns so interessante Einblicke hier in das Thema Gesundheitsimmobilien gewährt hast. Vielen lieben Dank.
Sehr gerne.
An dieser Stelle möchte ich euch gerne wieder zum Mitmachen einladen. Schickt uns gerne eine E-Mail mit euren Fragen, Themenwünschen oder auch Anregungen an livingandworking-podcast@swisslife-im.com. In unserem nächsten Immobilienporträt stellen wir euch dann unsere Wohnimmobilie Leo in Hamburg vor. Und in unserer übernächsten Episode habe ich dann Björn Pfaffner zu Gast. Er ist Leiter Regional Asset Management bei uns im Hause. Seid also gerne wieder mit dabei und lernt Björn kennen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr unseren Kanal abonniert und auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ihr findet Hör mal, der Living and Working City Talk überall dort, wo es Podcasts gibt. Und für mehr Informationen schaut gerne in unsere Shownotes. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut.